Der Doc im Krankenhaus hat zu mir gesagt, gut, vor 10, 15, 20 Jahren hätten wir den Darm mit sicher direkt rausgeholt. So, von daher bin ich glücklich, dass ich meinen Darm noch habe und damit auch noch Leistungssport treiben kann. Das stand auch mal auf einem anderen Zettel zwischendurch.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Ja, und damit Servus und Hallo zu einer neuen Folge Nur der FCK, und unsere Stammhörerinnen und Stammhörer werden es jetzt wahrscheinlich schon erkannt haben. Irgendwas ist hier heute anders. Euch hat nämlich an dieser Stelle nicht mein Kollege der Stefan begrüßt, und das hat einen traurigen Grund, den er euch auch gerne selber mal noch erzählen möchte.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Damit hätte ich unseren neuen Podcast gerne gestartet, funktioniert aber leider nicht, weil ich am letzten Donnerstag versucht habe, ein Fenster zu putzen. Das ist ziemlich schief gegangen und deswegen melde ich mich hier aus der Klinik. Einige Rippen gebrochen, bisschen Probleme bei der Luft, aber das wird schon wieder. Ich wünsche euch einen wirklich sehr gelungenen Podcast. Liebe Grüße natürlich auch an Jean und die ganze Mannschaft. Ihr habt mir gestern sehr viel Spaß bereitet hier in der Klinik. Ich habe das Ganze auf dem iPhone verfolgt, war zwar ein bisschen klein der Bildschirm, aber diese 8 Tore haben dann doch belohnt. Es war ein großes Spektakel. Und wie gesagt, Sebastian, du wirst das schaffen. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe mit Jean und Grüße natürlich auch an alle, die uns gewogen sind und den Podcast verfolgen. Ich werde wieder fit werden und wir hören uns demnächst mal wieder live auch aus dem Studio. Bis dahin.
Ja, an dieser Stelle natürlich die herzlichsten Genesungswünsche an Stefan. Komm schnell wieder auf die Beine, und Stefan hat's in seiner Grußbotschaft auch schon vorweggenommen. Wer unser heutiger Gast ist, das ist nämlich FCK-Kapitän Jean Zimmer. Herzlich willkommen, Jean.
Vielen Dank und auch von mir liebe Grüße ins Krankenhaus. Schnelle Genesung.
Das geben wir gerne natürlich weiter an den Stefan. Und ja, Jean, das ist deine Premiere hier bei uns im Podcast. Und ich würde sagen, ich gratuliere dir zum einen zu einem auf jeden Fall guten Saisonstart mit dem FCK und zum anderen auch ganz persönlich und privat. Du wirst bald zum zweiten Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch auch dafür.
Dankeschön. Vielen Dank für die Glückwünsche. Beim zweiten für mich persönlich natürlich nochmal einen größeren Glückwunsch, ja.
Ein sehr, sehr weiser Mann in meinem Bekanntenkreis hat mal gesagt, ein Kind fühlt sich an wie ein Kind und zwei fühlen sich an wie fünf. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, der Mann hat recht. Also ich wünsche dir schon mal gute Nerven auf jeden Fall.
Ja, vielen, vielen Dank. Aber ja, wie gesagt, ein Kind ist bisher echt sehr, sehr entspannt. Vielleicht haben wir da auch Glück, freuen uns aber sehr aufs zweite und kriegen das, denke ich, auch mit der Power, die wir zu Hause haben, hin.
Ja.
Hoffe ich doch.
Bevor wir jetzt über das Sportliche reden, eine Frage noch dazu. Das ist wahrscheinlich nicht ohne, wenn dann bald das zweite dazukommt. Wie regelt ihr das daheim? Ich nehme an, vor Spieltagen darf wahrscheinlich der Papa in Ruhe schlafen, oder sonst funktioniert es nicht.
Ja, also das ist ja grundsätzlich schon so. Das haben wir bei unserer Kleinen jetzt auch schon so gemacht. In den ersten Wochen war meine Frau alleine mit der Kleinen oben. Ich bin ins Gästezimmer verschwunden, dass ich eben auch morgens im Training Leistung bringen konnte. Das war in Düsseldorf, und ich gehe ganz stark davon aus, dass es jetzt beim zweiten ähnlich sein wird. Wir haben noch nicht so genau drüber gesprochen, aber da ist meine Frau doch sehr, sehr rücksichtsvoll und weiß auch, dass ich einen guten Schlaf und Erholung brauche, dass ich eben Leistung im Training und auch dann im Spiel bringen kann. Von daher wird es nicht nur die Ausnahme Spieltag sein, sondern sehr wahrscheinlich dann ein Großteil der Zeit im Gästezimmer für mich.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle auch Grüße an alle Frauen, die den Männern den Rücken frei halten. Und ich würde sagen, ja, wir machen mal die Biege rüber zum Sportlichen. Es war ja doch wirklich ein, ich würde sagen, ziemlich außergewöhnliches, vielleicht auch verrücktes Spiel gegen Magdeburg, was wir da auf dem Betze erlebt haben. Wenn ich da jetzt dran denke, fällt mir sofort ein, das war so eine Art Kampf mit offenem Visier, oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, das trifft ganz gut. Wir kommen wirklich sehr gut ins Spiel, machen mit der ersten Chance dann direkt das Tor, fressen dann innerhalb von den nächsten 20 Minuten drei Dinger, und dann gilt's ähnlich wie in Fürth wieder zurückzukommen nach dem Rückstand, Charakter zeigen, und das haben wir mal wieder bewiesen, wissen aber auch, dass es nicht jedes Wochenende gut gehen kann.
Es gab ja durchaus Parallelen zum Auswärtsspiel in Fürth, mit dem Unterschied, dass die Magdeburger ihre Chancen ziemlich gnadenlos genutzt haben in der ersten Halbzeit, würde ich mal sagen. Und das führt mich auch schon direkt zur ersten Fanfrage. An dieser Stelle auch wie immer nochmal ganz herzliche Grüße an unsere Betze-Timeline bei Twitter, die wieder sehr, sehr aktiv war und viele, viele Fragen an dich reingeschickt hat. Und Hashtag Betze fragt, mich würde es interessieren, wie er sich die verrückten zweiten Halbzeiten der letzten beiden Spiele erklärt.
Ja, was heißt verrückt? Also im Endeffekt haben wir uns das von Anfang an jeweils vorgenommen, was wir dann in der zweiten Halbzeit umgesetzt haben. Gestern haben wir offensichtlich die Formation geändert, um auf das zu reagieren, was Magdeburg auf den Platz gebracht hat. Gestern, ja, muss man auch sagen, gut funktioniert hat die Umstellung. Und ja, in Fürth haben wir in der ersten Halbzeit einmal unfassbar viel Glück gehabt und einen wahnsinnigen Torwart. Gestern war es dann, finde ich, nicht ganz so krass mit den zugelassenen Chancen. Natürlich haben sie noch ein, zwei gute Chancen, ein Tor zu machen, aber in Fürth war es ja wirklich gefühlt zwischendurch ja fast im Minutentakt in der ersten Halbzeit. Ja, und da haben wir in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Im Endeffekt haben wir jeweils in den Halbzeiten, ja gerade in der zweiten Halbzeit gegen Fürth und auch gegen Magdeburg gezeigt, dass wir, wenn wir so konzentriert sind, wenige Fehler machen, dass wir mithalten können. Und das war für uns sehr, sehr wichtig zu sehen und eine gute Erkenntnis.
Wir wollen mal hören, was euer Coach Dirk Schuster nach dem Spiel gegen Magdeburg gesagt hat.
Aber man muss ehrlicherweise sagen, ein Sieg wäre heute alles andere als verdient gewesen. Sodass dann oben irgendjemand das wieder geregelt hat. Ich glaube mit einem Eigentor, dass das 4-4 noch fällt. Und ja, beide Mannschaften haben dann versucht, weiter nach vorne zu spielen. Auch den Dreier mitzunehmen, sollte nicht sein. Wie gesagt, der Punkt ist für beide Mannschaften verdient und entspricht auch, denke ich, dem Leistungsniveau.
Ja, nach dem Spiel hat Dirk Schuster auf der PK auch nochmal deutliche Kritik geübt und hat von teilweise haarsträubenden Fehlern gesprochen. Und er hat unter anderem auch gesagt, dass man von außen Tinnitus im Auge bekommen hat, was auch immer er genau damit gemeint hat. Aber es wäre sicherlich mal interessant zu hören, was euer Coach euch denn in der Halbzeit gesagt hat. Zum einen in Fürth war es ja auch schon ähnlich und jetzt Magdeburg auch wieder. Und das interessiert auch die Fans. Historically False fragt auch, was genau sagt Dirk Schuster in der Halbzeit? Und könnte man das auch vor dem Spiel sagen, um die Sache weniger kompliziert zu machen?
Also um mal zuerst alle zu beruhigen, dem Trainer geht's gut. Er sieht noch alles. Von daher müssen sich da die Leute keine Gedanken machen. Im Endeffekt sind's nicht viele Sachen, die der Trainer da anspricht. Gestern haben wir eine taktische Umstellung gemacht, da muss man schon drüber sprechen. In Fürth war es eher drum, ja, die grundlegenden Dinge wieder an den Tag legen. Dass wir das eben hinkriegen. Es ist jetzt nicht so, dass wir das vorm Spiel nicht ansprechen. Es ist auch nicht so, dass wir geil drauf sind, mehr erst auf die Schnauze zu fallen und dann zurückzukommen und dann ja mit Schulterklopfern, ja, ihr seid eine super Charaktertruppe. Wir nehmen uns das schon von Anfang an vor. Es klappt eben leider nicht immer. Und die letzten zwei Spiele hat es eben nicht geklappt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich dann sehr glücklich und auch stolz drauf, wie wir dann zurückkommen. Und auch gestern nochmal. Und auch in Fürth schon, muss man da auch mal ein Riesenkompliment an die Fans aussprechen, wie die, egal wie es dann stand, uns nach vorne peitschen und pushen, ist aktuell schon sensationell. Und ich glaube, dass es ja für gerade auf die letzten Jahre gesehen ja sehr, sehr selten war, dass es mal so war, wie es jetzt ist, dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft, dass man eben nach dem Spiel nahezu alle glücklich, wir haben als Mannschaft alles rausgehauen, das wird honoriert. Und wir als Mannschaft können dann auch sagen, dass von Rängen eben extrem viel zurückgegeben wird aktuell.
Das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Also das ist auch mein Eindruck von außen. So ein Zusammenhalt, den hat es, glaube ich, lange nicht gegeben. Und was es auch nicht gegeben hat, ist dieses Gefühl, was auch ich als Beobachter im Stadion hatte, auch obwohl es 1-3 gestanden hat, hatte man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Sondern auch aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs hat man irgendwie so das Gefühl, okay, ja, die liegen jetzt 3-1 hinten, aber die können das auf jeden Fall noch aufholen. Und genau das habt ihr auch gemacht. Also irgendwie ist da echt was passiert.
Ja, auf jeden Fall. Man muss auch dazu sagen, wir sind aktuell wirklich fit. Hat man dann auch gestern gesehen am Ende. Wir können dann im Normalfall nochmal zulegen. Gerade auch am Anfang der Saison, wo wir am Ende auch nochmal einen Lucky Punch setzen konnten, obwohl wir kurz zuvor vielleicht einen Nackenschlag mit dem Ausgleich bekommen haben, wenn ich jetzt an Hannover denke. Ja, und das zeichnet uns eben dieses Jahr so ein bisschen aus, dass wir ja von der ersten bis zur 97. alles reinhauen, was wir haben. Und dann am Ende gucken, was bei rumkommt und eben nicht bei 1-3 denken, ja gut, vielleicht nicht unser Tag, nächste Woche ist schon ein Spiel. Das ist sehr, sehr wichtig und das wird hier aktuell honoriert. von Trainerteam und auch von Fans.
Ich will nicht zu sehr auf dem Magdeburg-Spiel rumreiten, aber eine Sache will ich auf jeden Fall noch ansprechen. Es gab ja doch einige Videoschiedsrichterentscheidungen beim Spiel gegen Magdeburg und einige Sachen wurden da überprüft, unter anderem das 1:1 durch Magdeburg. Da wurde lange gecheckt, war es jetzt abseits oder nicht. Und dann gab es auch die Situation mit eurem Elfmeter, der auch sehr, sehr lange gecheckt wurde. In meinen Augen auch ein bisschen zu lange, weil das doch, fand ich, ein sehr eindeutiger Elfmeter war. Und dazu passt auch eine Fanfrage, die reinkam von Patrick Schäfer. Wie transparent ist das für euch eigentlich auf dem Platz mit dem VAR?
Ich glaube, dass es im Endeffekt transparenter ist als für einen Fan, weil wir dann doch im Austausch mit dem Schiri sind. Natürlich sagt er auch, ja, geht jetzt mal weg, lasst uns mal kurz kommunizieren, aber wir wissen dann schon, worum es geht. Also gerade beim 1:1 war klar, okay, es wird jetzt abseits gecheckt, da muss die Linie gezogen werden, Millimeter genau. Beim Elfmeter muss ich sagen, ich habe es jetzt noch einmal gesehen im Fernsehen, für mich, ja, gibt's da, also darf er das auch gerne so sehen, weil es dann doch eher eine klare Geschichte für mich ist. Und dann, das hat schon sehr lange gedauert, in dem Moment, wo es dann so lange dauert, habe ich dann ehrlich gesagt nicht mehr mitgerechnet, dass er den Elfmeter gibt. Aber ja, es ist schwierig, weil du wartest so lange drauf, dass ein Elfmeterpfiff ist, dann rastet das Stadion komplett aus, weil es den Elfmeter gab. Der Fokus und die Anspannung bei dem möglichen Elfmeterschützen ist natürlich sehr hoch. Und gestern kam dann doch dazu, dass wir in dem Konter nach der Elfmetersituation fast ein Gegentor kriegen. Weil eben unsere, ja, 3-4 Offensiven, die dabei standen, die waren sich 100% sicher, sind vielleicht nicht mit dem letzten Prozent zurück. Rest ist zurückgerannt. Ist aber natürlich gegen so eine konterstarke Mannschaft auch sehr schwierig dann zu verteidigen. Und dann, ja, wäre ich gespannt, was passiert wäre, wenn wir ein Gegentor kassieren, ob er das zurücknimmt und einen Elfmeter gibt.
Das wäre tatsächlich auch eine kuriose Szene gewesen und genau da habe ich auch dran gedacht, weil es war echt, ja, er hat nicht viel gefehlt, dann hättet ihr vielleicht auch ein Gegentor bekommen in der Szene. Aber soweit ist es nicht gekommen. Es gab ja auch noch die ein oder andere Szene, die auch heiß diskutiert wurde, vor allem auch im Nachhinein dann online. Du hast da zum Beispiel auch das 2:4 in der ersten Halbzeit noch verhindert mit so einer Rettungsaktion auf der Linie. Da ist dir dann, glaube ich, der Ball auch kurz an die Hand gesprungen, aber ich würde sagen, in dem Fall da irgendwie ein Handspiel zu sehen oder zu werten, das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Und es gab auch noch die Szene, die zum 4:4 geführt hat. Es war ja durchaus ein sehr ärgerliches Gegentor, wie das zustande gekommen ist, oder sehr unglücklich, kann man sagen. Es ist ein Eigentor gewesen durch Boris Tomjak. Und auf den TV-Bildern, wenn man sich's anschaut, hast du mir jetzt auch mehrfach nochmal angeschaut, sieht man schon, dass er auch davor umgestoßen wird und eigentlich nur deswegen in den Ball so reinfällt und der dann ins Tor geht. Hätte man vielleicht auch auf Stürmerfoul pfeifen können. Es ist jetzt natürlich mühselig, das auszudiskutieren, bringt jetzt auch nicht mehr viel, aber ist dann doch irgendwie unglücklich gelaufen, oder?
Ja, ich habe auch die Szene von Hecke, von Philipp Herrscher noch im Kopf. Da sagt der Schiri, ja gut, er kommt vorher ins Straucheln und dann fällt der Abwehrspieler auf ihn. Aber es ist ja egal, ob der strauchelt oder nicht, der Abwehrspieler fällt auf ihn. Für mich ist das, also kann man da auch nochmal über Elfmeter diskutieren. Kniffliges Spiel, ich glaube bei meiner Szene auch. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht wahrgenommen, dass ich den an die Hand bekomme, weil alles so schnell ging. Habe aber mit unserem Co-Trainer gesprochen, der meinte auch, dass es regeltechnisch ist es so, dass wenn ich mir selbst den Ball an die Hand schieße, ist es kein Hand. Heißt, das wäre zumindest eine logische Erklärung. Ja, beim 4:4, das ging auch so schnell. Boris hat sich in dem Moment auch nicht beschwert. Vielleicht, wenn wir das so wahrgenommen hätten oder er das so wahrgenommen hätte, wie es dann war, hätte man sich vielleicht beschweren können. Er hätte sich vielleicht nochmal angeguckt, ob er es dann zurücknimmt, ist nochmal was anderes. Aber im Endeffekt wird sowieso jedes Tor gecheckt. Sie haben es nicht für ein Foul gehalten und dann muss man das auch akzeptieren. Und der Trainer hat es ja gesagt, im Endeffekt ein Unentschieden war dann doch gerecht.
Wie du sagst, ein Unentschieden war, glaube ich, echt im Endeffekt gerecht, auch wenn sich die Fans natürlich sehr über einen Sieg in diesem doch kuriosen Spiel gefreut hätten. Es war ja so, dass der FCK vor dem Spiel auch nochmal sehr aktiv war auf dem Transfermarkt. Vom SC Paderborn ist Abwehrspieler Robin Bormuth noch gekommen. Der wurde ja gegen Magdeburg auch in der zweiten Hälfte für Kenny Redondo eingewechselt. Und dann habt ihr ja auch, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, taktisch was umgestellt. Habt dann auf Dreierkette umgestellt und das hat auf jeden Fall auch für mehr Stabilität gesorgt, oder?
Ja, auf jeden Fall hat man ja gesehen, wir haben in der ersten Halbzeit 3 Gegentore bekommen. Haben natürlich auch mit Philipp Clement, einem anderen Neuzugang, von Anfang an gespielt, der für mich ein brutaler Fußballer ist. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange, der unserem Spiel auch sehr gut getan hat, meiner Meinung nach, weil er eben, wenn er einen Ball hat, ihn nahezu nie verliert und eben immer was kreieren kann. Und die Standards sind eben ähnlich wie die von Mike auch brandgefährlich. Ja, von daher haben die beiden Neuzugänge uns gestern im Spiel sehr gut getan und ich hoffe, dass sie das in den nächsten Wochen auch werden.
Ja, jetzt hast du Philipp Clement schon angesprochen. Der Rückkehrer im FCK-Trikot ist ja vom VfB Stuttgart gekommen und quasi zurückgekehrt zu seinem Jugendverein. Du hast angesprochen, ihr kennt euch lange. Ihr habt ja in der A-Jugend schon zusammen gespielt und er hat direkt mal 90 Minuten abgerissen in seinem ersten Spiel als Profi auf dem Betze. Und das hat er selber dazu gesagt.
Es war schön und für mich war es ja das erste Mal, jetzt hier vor so einer Kulisse zu spielen. Ich habe nur einmal bisher gespielt, aber das war damals noch in der A-Jugend. Da war ein bisschen weniger los. Deswegen war es ein schönes Erlebnis, auch irgendwo ein schöner Einstand.
Ja, Jean, wie gesagt, ihr habt ja selber, ihr kennt euch schon lange, habt in der A-Jugend zusammen gespielt und Dirk Schuster hatte ja vor dem Transfer davon gesprochen, dass da quasi ein Spieler vom Kaliber Boeing in Lautern landen könnte. Und ist denn Philipp Clement diese angesprochene Boeing, deiner Meinung nach?
Ja, ich finde es schwierig, dem jungen Mann jetzt den Druck aufbürden zu müssen, dass er die Boeing ist. Aber jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, hat gesehen, dass wir ab Minute 1 seinen linken Fuß gesucht haben, der das Spiel für uns gestaltet. Von daher ist er meiner Meinung nach für die Liga, für die Qualität, die er mitbringt, ist er für mich die Boeing, wenn man mich fragen müsste und ich eine Antwort geben soll. Und ich finde, ja, er ist ein unfassbarer Fußballer, wird uns extrem viel Freude bereiten, jedem einzelnen FCK-Fan mit Sicherheit. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen mit ihm.
Dann sind wir mal gespannt, was da noch kommen wird. Es hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, was wir da gesehen haben gegen Magdeburg. Lass uns einen Haken setzen hinter dieses Magdeburg-Spiel und lass uns nochmal so ein bisschen über dich und deinen persönlichen, ja, ich will sagen, Leidensweg auch sprechen. Du hattest ja sehr, sehr große gesundheitliche Probleme, die dich ja auch immer wieder zurückgeworfen haben. Hattest ja, ja, ich glaube, Probleme mit dem Darm waren es, warst auch im Krankenhaus, bist operiert worden und jetzt hast du dich wieder in die Mannschaft zurückgekämpft, festgespielt in der Stammelf und du musst jetzt natürlich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn du das nicht willst, aber kannst du uns sagen, was genau das da war oder ist, was dich beschäftigt und dir zu schaffen macht und wie geht's dir vor allem aktuell damit?
Ja, es ist eine chronische Darmerkrankung, also ich werde es nicht mehr los in meinem Leben, von daher ja, gilt es für mich, damit umzugehen. Großteil kann ich eben über Ernährung machen, nicht alles. Ich bekomme immer wieder eine Spritze, täglich Tabletten, die ich zu mir nehme. Jeder, der mich gesehen hat, weiß, dass ich kurz nach meinem Krankenhausaufenthalt ja mit Cortison vollgestopft war bis oben hin und ein Gesicht hatte wie ein Kugelfisch. Aber das war unvermeidbar, weil es eben ohne das Cortison hätten wir es mit Sicherheit nicht in den Griff bekommen. Und natürlich, wenn man eine Woche im Krankenhaus liegt, ist Fußball erstmal zweitrangig. Auch wenn ich da bei jedem Spiel extrem mitgefiebert habe, war noch eine englische Woche dann. Und ja, bin froh, wieder auf dem Platz stehen zu können. Bin froh, dass ich den Darm so weit im Griff habe, dass ich ihm nicht ständig auf Toilette rennen muss. Und es war natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil eben auch doch relativ lange und ich meinen Körper doch zu lange vielleicht hinten angestellt habe, bis dann der Knockout mehr oder weniger kam. Von daher bin ich glücklich, dass ich es jetzt im Griff habe, weiß aber auch, dass es jederzeit wieder ausbrechen könnte. Tu da mein Bestes dagegen, was ich eben machen kann mit Tablettenernährung und eben den Spritzen.
Also von außen betrachtet hat man jedenfalls den Eindruck, also dass man es dir auch ansehen kann, dass es dir deutlich besser geht. In Sachen Ernährung, was genau ist das? Worauf musst du da achten?
Ja, ich ernähre mich jetzt lektinfrei. Grob gesagt, Lektine sind Gifte, die hauptsächlich im Gemüse vorkommen. Ja, da gilt es dann halt eben zu gucken, dass man eine Tomate schält, eine Paprika vielleicht schält, weil es eben in der Haut und innen drin im Fruchtfleisch diese Lektine gibt. Man muss eben statt im normalen Kochtopf im Schnellkochtopf kochen und habe einen Ernährungsberater angestellt, beziehungsweise mit dem ich zusammenarbeite jetzt, der mir da die Tipps gibt, die ich brauche, die wir brauchen. Gott sei Dank habe ich die Unterstützung meiner Frau, die mir da viel hilft und eben auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht hat. Das heißt, sie hat auch Ahnung, aber was das angeht, ist es doch schon sehr spezifisch, die mich da unterstützt, unter die Arme greift und ja, dass ich das so durchziehen kann, ist ohne meine Family wäre das gar nicht möglich. Von daher ja, bin ich froh, dass das möglich ist, dass es auch ein Rezept gibt. Der Doc im Krankenhaus hat zu mir gesagt, gut, vor 10, 15, 20 Jahren hätten wir den Darm mit sicher direkt rausgeholt. So, von daher bin ich glücklich, dass ich meinen Darm noch habe und damit auch noch Leistungssport treiben kann. Das stand auch mal auf dem anderen Zettel zwischendurch.
Das klingt auf jeden Fall so, als steckt da jede Menge Arbeit drin, dass das wieder funktioniert mit dem Leistungssport. Und ich glaube, die Fans, die sehen das und die honorieren das auch. Diese Frage danach, wie es dir geht, die kam auch mehrfach, unter anderem von Betzebub89 und hat auch noch hinterhergeschickt. Und danke für die Aufopferung trotz körperlicher Beschwerden seit der Rückkehr. Und ja, das ist einfach was. Ich glaube, die Fans, die sehen das, die honorieren das, dass du da dich wieder auch zurück in die Mannschaft gekämpft hast. Und ich glaube, es gibt ja durchaus auch einige, die dir das nicht unbedingt zugetraut hätten, dass du nochmal so stark zurückkommst, dass du nochmal in die Stammelf kommst, dass du quasi deine Kapitänsbinde auch weiterhin behältst. Ich muss zugeben, ich war vor der Saison selber auch ein bisschen skeptisch, ob du wirklich in der Stammelf dann stehen wirst und habe mich da auch eines Besseren belehren lassen, muss ich hier ganz offen zugeben. Und wir haben es, wie eben schon gesagt, auch gehört, einige Fans, die sind dankbar, dass du dich da fürs Team so aufopferst. Auch Lautre89 hat sich bei Twitter nochmal explizit für deinen Einsatz und deine Tugenden, die du auf dem Platz lebst, bedankt. Es gibt aber auch immer wieder Leute, die Kritik äußern. Und weil uns hier auch schon mal vorgeworfen wurde, dass wir kritische Fragen nicht stellen, möchte ich eine gerne weitergeben an dich. Fußball im Radio, schreibt Jean Zimmer, wird auf Advanced-Stats-Seiten wie zum Beispiel Who Scored und vielen Fans auch oft als Schwachstelle ausgemacht. Wie lange rechtfertigen Wille und Kampf noch erste Elf und Binde? Und diese sehr provokante Frage gebe ich einfach mal an dich weiter.
Oder im Endeffekt liegt das ja nicht in meiner Hand. Ich kann die Woche über im Training alles reinwerfen, was ich habe. Und dann entscheidet auch im Endeffekt der Trainer, wer die Binde trägt, wer auf dem Platz steht und wer nicht. Ich glaube, dass der Saisonstart uns und mir auch recht gibt, da in der Startelf zu stehen, weil wir eben 11 Punkte haben. Und daher ist die Kritik zum Teil vielleicht angebracht, weil noch nicht alles gelungen ist. Aber ich glaube, das kann sich keiner aus unserer Mannschaft rausnehmen. Andi Lute jetzt vielleicht mal als Einziger. Von daher gilt es für mich, einmal alles reinzuwerfen, was ich habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich früher hier auf dem Betze gefeiert wurde für 4 Übersteiger und 3-mal Sidantrik. Von daher ist die Erwartungshaltung, die vielleicht ab und zu an mich gestellt wird, der kann ich vielleicht auch gar nicht gerecht werden. Dessen war ich mir aber auch bewusst, als ich den Weg aus der Absteigermannschaft aus der Bundesliga in die dritte Liga gegangen bin. Von daher, werf alles rein, was ich habe. Das ist jedes Spiel, jedes Training. Und im Endeffekt entscheidet der Trainer, wer auf dem Platz steht. Viel wird über Kampf entschieden und nicht über Übersteiger und Technik. Von daher geben uns die 11 Punkte recht und mir in dem Moment auch.
Das würde ich sagen, das kann man absolut unterstreichen. Und ich glaube auch, dass man definitiv sagen kann, dass weiterhin keiner von dir auf dem Betze Übersteiger erwartet, sondern ganz im Gegenteil, da geht's um Kampf, um Leidenschaft, um Einsatz. Und ich meine, dafür bist du früher ja schon gefeiert worden, wenn man da an die ein oder andere Grätsche oder den ein oder anderen Zweikampf mit Philipp Lahm zum Beispiel zurückdenkt. Das waren ja doch ganz nette Szenen und ich glaube, genau das ist das, was die Leute auch sehen wollen. Und dazu, ich sag mal, zu deinem Temperament auf dem Platz kam auch eine Frage, und zwar von Martin Frei, und der sagt, wie sieht er nach dem Spiel seine teilweise überbordende Emotionalität auf dem Platz? Er rüttelt oft Mitspieler und Fans wach, kassiert damit aber oft mehr oder weniger unnötige gelbe Karten, die ihn für die restliche Spielzeit im Zweikampf belasten.
Ja gut, gestern habe ich in der 90. eine gelbe Karte bekommen. Ich glaube, die Rest der Spielzeit kriege ich dann gerade noch so rum. Ja, im Endeffekt sehe ich mich als Kapitän auch in der Aufgabe, Mitspieler mal aufzurütteln, wenn das nicht so läuft. Und gerade eben schon angesprochen, Philipp Lahm war jetzt auch so, dass ich mir habe noch nie was gefallen lassen auf dem Platz. Und es ist auch so, dass ich, wenn ich auf den Platz gehe, ein anderer Mensch bin. Also es ist nicht so, dass wenn man mich im Privatleben anspricht, dass ich dann Kopf an Kopf mit ihm stehe. Das passiert selten. Außer im Straßenverkehr. Nee, von daher ist es, wenn ich den Platz betrete, bin ich ein anderer Mensch. Und das sollte auch so bleiben. Ich glaube, nur dann kann ich so authentisch sein, wie ich's bin, weil ich eben alles an Emotionen, was ich habe, die in diesen 90 Minuten lasse. Und wenn es dann darum geht, dem Gegner mal meine Meinung zu sagen oder dem Schiri oder wem auch immer, dann muss das mal raus. Und ich glaube, die Statistik gibt mir im Endeffekt auch recht, dass ich toi 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 bisher ohne rote Karte ausgekommen bin.
Dann hoffen wir, dass das für den Rest der Saison auch so bleibt und du weiterhin ohne rote Karte auskommst. Und ich würde jetzt auch gerne an diesen Themenkomplex einen Haken dran setzen, aber eine Sache würde ich ganz gerne noch sagen, und das sage ich jetzt auch nicht, um dir hier irgendwie als Journalist, der dich gerade interviewt, Honig ums Maul zu schmieren, aber natürlich wird immer nach Leistung bewertet und der Trainer stellt nach Leistung auf, wie du ja auch schon gesagt hast, aber ich kann zumindest sagen, meinen Respekt hast du dir verdient, dass du mit so einer Krankheitsgeschichte Leistungssport betreibst. Als jemand, der selber auch mit dem Darm immer mal wieder Probleme hat, kann ich nur sagen, Hut ab, dass das mit Profisport zusammen funktioniert. Also da braucht man, glaube ich, echt einen starken Willen zu. Da an dieser Stelle, wie gesagt, mein Respekt. Ich würde jetzt gerne die restliche Zeit ganz gerne noch nutzen, um die ein oder andere Fanfrage noch an dich weiterzugeben, weil es doch einige gab natürlich an den Captain des FCK. Und eine davon, die kommt von Systemrelevant und die ist, wann kriegt er sein lautere Tattoo und sticht es Terence Boyd?
Also es kommt ein Tattoo auf die Haut, was mit dem Aufstieg und mit dem Verein zu tun hat, aber Terence lasse ich beim besten Willen nicht an meiner Haut.
Ich muss sagen, ich war dabei, als er das Tattoo gestochen hat bei dem Fan und es sah recht ordentlich aus, aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt das Anspruchsvollste, was man stechen kann.
Stimmt nicht. Ja. Und es ist auch nicht das Größte. Bei mir wird es tendenziell ein Tick größer. Von daher.
Okay.
Terence hat damit nichts zu tun.
In welche Richtung wird es bei dir gehen? Kannst du dazu was sagen?
Es steht noch nicht final fest, aber wir haben ja dank verschiedener Verbände eine längere Winterpause. Von daher werde ich die Zeit sehr wahrscheinlich nutzen, meine Haut zu verschönern.
Diese längere Winterpause, die du angesprochen hast, ist ein gutes Stichwort. Das hat nämlich auch Systemrelevant gefragt. Fragt nämlich nach deiner Meinung zur Katar-WM.
Ja, gut, im Endeffekt, es wurde schon sehr viel darüber gesagt. Ist jetzt auch müßig für mich als Spieler da nochmal meinen Senf zuzugeben. Aber natürlich ist es schwierig, wenn man gerade in Deutschland die Preise schießen in die Höhe und dann hörst du eben, dass da die Stadien ja, klimatisiert werden. Da wird mit Sicherheit in diesem Sommer auch einige andere Länder gegeben, bei denen es für den Fan schöner gewesen wäre, eine WM auszutragen. Aber das sind wir ja nicht die Entscheider und schade, sage ich mal so.
Ich denke, der Fokus der Fans in Lautern liegt sowieso eher auf der zweiten Liga und wie es da weitergeht. Deswegen natürlich auch die Frage, die kommen muss von der Ad-Hoc. Wie sieht Sean die Chancen auf den Klassenerhalt? Ist das Team bislang unterschätzt worden von den anderen oder ist es das Überraschungsteam der ersten 6 Spieltage?
Ja, ich glaube, unterschätzt nicht. Ich denke schon, dass die Mannschaften, die gerade hier auf dem Betze angereist sind, wussten, auf was sie sich einlassen. Dass es hier im Stadion aktuell, gerade mit den Fans, mit dem Rückhalt, brutal heißer Tanz ist, das ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Und du steigst eben auch nicht aus der dritten Liga auf, wenn du nur Glück hast das Jahr über. Von daher glaube ich nicht, dass uns die Mannschaften unterschätzt haben. Und für uns gilt es einfach dran, dass wir so eklig auf dem Platz sind, wie wir es die letzten Wochen getan haben und dann eben fleißig Punkte sammeln. Und dann haben wir eine Chance, die Klasse zu halten. Den Punkteschnitt, den wir jetzt haben, werden wir sehr wahrscheinlich nicht halten können. Es werden auch mal 2, 3 Spiele hintereinander verloren gehen. Und dann gilt es dran, kühlen Kopf zu bewahren, dranbleiben, weiterarbeiten, um das Ding dann, wenn es soweit sein sollte, wieder umzustoßen. So, und ich denke, da haben wir eine gute Truppe, gute Charaktere in der Mannschaft, eine erfahrene Truppe. Ja, und mit der kann man die Klasse halten, wenn wir eben das auf den Platz bringen, was wir die letzten Wochen auf den Platz gebracht haben.
Vielleicht können ja bei diesem Kampf um den Klassenerhalt so Kleinigkeiten am Schluss entscheidend werden. Und die könnten ja zum Beispiel auch beinhalten, wie man auf dem Platz läuft. Und dazu fragt Crypto Scribble, wann setzt er seine Einladung in die Tat um und lässt Mark Forster als Einlaufkind an seiner Seite mit auf den Platz?
Also von mir aus jederzeit. Ich glaube, dass es da eher an seinem Terminplan ein bisschen hakt. Es ist auch so, dass wenn wir ab und zu mal nach Spielen hin und her schreiben, dann ist er eben nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den angrenzenden Ländern unterwegs und er ist froh, wenn er die Spiele gerade mal so gucken kann, wenn er nicht irgendwo ein Konzert hat. Und sonntags mittags ist für einen Musiker, glaube ich, nicht die beste Zeit für ein Einlaufkind.
Das stimmt, aber das Bild wäre schon cool, wie du mit Mark Forster zusammen auf dem Platz läufst. Also da würde ich schon einiges für zahlen, um das zu sehen.
Ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, wenn wir so weiterspielen, wenn wir so weiter punkten und die Klasse halten, vielleicht klappt es ja am letzten Spieltag gegen Düsseldorf.
Ja. Dann schauen wir mal an dieser Stelle auch natürlich nochmal schöne Grüße auch an Mark Forster, den wir auch sehr, sehr gerne hier mal in den Podcast einladen würden, aber da ist natürlich der Terminkalender sehr, sehr eng bestückt. Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja irgendwann und auch nochmal Grüße an alle Mark Forster-Fans, die sich jetzt nochmal ein bisschen gedulden müssen, weil ja das große Konzert auf dem Betze von Mark Forster nochmal verschoben werden musste, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und ich glaube, da werden sicher auch einige von der Mannschaft dann am Start sein, oder bei dem Konzert schon?
Ja, gehe ich von aus. Im Endeffekt hat er ja auch einige kennengelernt bei der Aufstiegsfeier. Von daher wurden da mit Sicherheit schon die ersten Gespräche geführt. Und ja, ich werde auf jeden Fall da sein mit meiner Family. Und ich gehe davon aus, dass einige Mitspieler auch da sein werden.
Dann sind wir mal gespannt, wann das Ganze dann und ob das Ganze dann stattfinden wird. Ansonsten hoffen wir, dass es nicht nochmal verschoben wird. Jean, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch. Und wir wünschen natürlich dir und der Mannschaft weiterhin sehr viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf und hoffen, dass ihr auch, wenn es von dir schon befürchtet wird, den Punktschnitt, dass ihr den halten könnt und dass ihr nicht so viele Niederlagen kassieren werdet. Und dann sind wir mal gespannt, wo das am Ende der Saison drauf rausläuft hier. Für die Leute in der Pfalz, die werden sich sicherlich alle über ein gutes Abschneiden von euch freuen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg euch. Viele Grüße auch an die Mannschaft. Die nächsten Spiele stehen jetzt an am 4.9. in Sandhausen. Da sind wir mal gespannt. Das lief ja traditionell meistens nicht ganz so gut, wenn der FCK in Sandhausen gespielt hat. Sind wir mal gespannt, wie es diesmal wird. Und dann am 11.9. zu Hause gegen Darmstadt. Also ich würde sagen, die nächsten beiden Spiele sind durchaus auch keine ganz so einfachen Selbstläufer, oder?
Nee. Also erstmal vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und die nächsten zwei Spiele, ja, beides Mannschaften, die sehr lange schon in der Liga sind, die wissen, wie die Liga funktioniert. Darmstadt auch eine sehr, sehr starke erste Partie haben die gespielt. Und in Sandhausen ist es in dem kleinen Stadion immer eklig zu spielen. Die Mannschaft ist eklig zu bespielen. Von daher, ja, wie schon ein paar Mal angekündigt, wir müssen gucken, dass wir alles reinschmeißen, was wir haben. Und selbst dann kann es sein, dass es nicht reicht. Und dann können wir uns aber nichts vorwerfen.
Dann drücken wir euch, wie gesagt, die Daumen, dass das gut ausgeht für euch. Und mir bleibt an dieser Stelle nur nochmal Danke zu sagen. Und der Hinweis auf dein FCK, unser YouTube-Format. Schaut da gerne mal rein. Von und mit unserer lieben Kollegin Desiree Krause. Von daher vielen, vielen Dank, viele Grüße. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!